Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch, der heute nicht wie sonst in Berlin steht, sondern in Köln, sitzt ein Mann, der uns das Land erklären kann, in dem die wahrscheinlich wichtigsten Wahlen des Jahres 2024 stattfinden. Herzlich willkommen, Arthur Landherr.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist Journalist, warst für den ARD-Hörfunk insgesamt 10 Jahre lang USA-Korrespondent, hast da unter anderem die Präsidentschaften von Bill Clinton, George Bush Jr., Donald Trump und Joe Biden wenigstens teilweise miterlebt, also sehr ereignisreiche Jahre, und hast jetzt ein Buch geschrieben, Die zerrissenen Staaten von Amerika, alte Mythen und neue Werte, ein Land kämpft um seine Identität, in diesem Jahr im Verlag Drömer in München erschienen. Arthur, was war der Anlass für dieses Buch? Warum hast du es geschrieben?
Gut, ich habe 10 Jahre lang die USA kennengelernt, die Menschen kennengelernt und es immer so ein bisschen bedauert, dass man in der ganz normalen Hörfunkberichterstattung mit seinen 3 Minuten und selbst wenn man mal 30 Minuten machen konnte, nicht so das Land erklären kann in all seinen Facetten, wie man es tun müsste, damit man es dann auch versteht, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Und dann habe ich mir gesagt, das ist eine deine Aufgaben, das mache ich. Und es kam dann eben die Zeit von Donald Trump, den habe ich ja als Präsident erlebt. Und da gab es eine Frage, die mich die ganze Zeit fasziniert hat und auch bewegt hat. 2020, als er wieder angetreten ist, haben 74 Millionen Menschen Donald Trump gewählt. Sie kannten ihn, sie haben ihn 4 Jahre als Präsident erlebt und haben ihn gewählt. Und da kann man ja nicht einfach hingehen und sagen, die sind alle bescheuert. Sondern da muss man ja mal fragen, warum? Was ist es, was die Menschen an ihm so fasziniert? Und das war die Frage, die mich fasziniert hat. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Und davon ist ganz, ganz viel in das Buch eingeflossen.
Ich finde, du hast ein Buch geschrieben, das getragen ist von souveräner Kenntnis sowohl der Geschichte als auch der Gegenwart der USA. Und das darüber hinaus auch beim Lesen viel Spaß macht, weil es dir sehr gut gelingt, erzählerische Passagen einmal einzubauen. Ganz viele Begegnungen mit Menschen überall in den USA. Und andererseits auch analytisch sehr dichte Passagen, die das Ganze einordnen und auch auf einer höheren Ebene erklären.
Dankeschön.
Nun bist du es gewohnt, als Hörfunkjournalist Texte zu schreiben, weil auch das gesprochene Wort im Radio ganz oft auf vorher schriftlich niedergelegtem Text beruht. Aber es ist dein erstes Buch. Wie bist du das angegangen? Denn so ein Radiotext ist ja meistens nicht so wahnsinnig lang. Selbst wenn man jetzt ein Feature hat, dann ist es vielleicht mal 1 Stunde. Da kommen auch einige Manuskriptseiten zustande. Aber wir haben es jetzt hier mit einem Buch zu tun von 270, 280 Seiten, das natürlich auch andere konzeptionelle Herausforderungen stellt als ein relativ begrenzter Text. Also wie bist du es angegangen?
Ja, das ist die Herausforderung, ist ja so einen roten Faden zu finden, die verschiedenen Kapitel so anzuordnen und anzulegen, dass sie auch was miteinander zu tun haben und nicht nur einfach ein Sammelsurium an Einzelerlebnissen. Und diese Grundfragen, was bewegt die Amerikaner jetzt, was bewegt diese Nation und vor allen Dingen, wie ist es dahin gekommen, dass das die Menschen gerade so sehr bewegt, dass sie sogar teilweise nicht mehr miteinander reden. Diese Frage habe ich immer wieder in eingewoben. Was aber die Sprache angeht und was das Konzept des Buches angeht, beruht schon sehr viel auf einzelnen Radioreportagen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, habe das auch wieder ausgeschlachtet, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, im Buch widersprechen lassen. Und das Ganze durch zusätzliche Recherchen, da war noch viel, viel notwendig und auch an Aktualisierungen notwendig. Das alles habe ich damit eingebaut. Die Analysen, die man in einem Radiobeitrag in der Form nicht machen kann, hier im Buch dann oder für das Buch nochmal zusätzlich entwickelt, viele Gespräche nochmal geführt. So ist das Ganze zustande gekommen, aber es war eine große Umgewöhnung. Muss ich schon sagen. Also manche, die das Buch lesen, sagen, ja, man liest, dass du ein Radiomensch bist, weil es anschaulich ist von der Sprache, weil du die Menschen auch sprechen lässt. Ja, und das bin ich gewöhnt, das habe ich gelernt. Das ist meine Profession. Und das andere, die Präzision in der Analyse noch mit hineinzubringen, das war der schwerere Part. Und da war ein längerer Prozess im Buch und da hat aber auch der Lektor, muss man sagen, eine gute und hilfreiche und segensreiche Wirkung gehabt.
So sollte es idealerweise sein.
Ja, wir haben wunderbar zusammengearbeitet.
Die USA sind ein Land, das uns sehr vertraut erscheint. Vertrauter wahrscheinlich als die meisten unserer Nachbarländer. Was daran liegt, dass die amerikanische Populärkultur so dominant ist. Wir schauen amerikanische Fernsehserien, wir schauen amerikanische Filme, hören amerikanische Musik. Auch in der journalistischen Berichterstattung spielt die Politik in den USA so eine starke Rolle, wie wahrscheinlich die Politik der meisten unserer Nachbarländer und der EU nicht. Und trotzdem sagst du, die USA sind uns eigentlich fremd, beziehungsweise man muss sich klar machen, dass sie uns fremd sind. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass das erstmal eine sehr gute Herangehensweise ist, wenn man ein Phänomen erklären will, weil der Glaube, dass einem irgendwas sehr nah sei und vertraut sei, kann einen schnell auf den Holzweg führen. Aber abgesehen davon, worin besteht deiner Meinung nach diese Fremdheit, die man sich klar machen muss?
Das ist ja ein Grundproblem, was diese Fremdheit angeht. Wenn du nach Japan gehst, dann stellst du dich darauf ein. Das ist eine andere Kultur. Die Menschen denken anders. Es gibt andere Regeln, andere Gepflogenheiten. Und du gehst genau mit dieser Distanz daran. Wenn wir in die USA gehen, dann glauben wir, dass wir das alles kennen. Und wir benutzen Begriffe genauso wie die Amerikaner und glauben, wenn wir sie aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, dann hätten wir schon verstanden, worum es geht. Aber selbst so ein Begriff wie Demokratie, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem, was ein Amerikaner sich darunter vorstellt und was wir darunter vorstellen. Die Frage, was ist eine Entschuldigung, darüber habe ich mal einen längeren Beitrag gemacht, ist etwas ganz, ganz anderes für einen Amerikaner als für uns. Nur um das mal kurz zu erläutern, für uns ist eine Entschuldigung das Eingeständnis einer Schuld. Für den Amerikaner ist es die Befreiung von der Schuld. Also zur Entschuldigung, wenn sie denn angenommen wird, das bedeutet auch, dass die Schuld vergeben ist. Niemand kann sich jemals wieder darauf berufen, während das bei uns ganz anders ist. Solche Dinge muss man lernen. Dafür braucht man Zeit. Dafür muss man sich im Land bewegen und muss man ein Teil dieses Landes werden, damit man das Stück für Stück erfährt. Und auch nach 10 Jahren USA ist es mir passiert immer wieder, dass man in irgendein Fettnäpfchen tritt, weil man Begriffe falsch benutzt oder gedacht hat, dass ein Begriff eine Bedeutung hat, die er aber nicht hat.
Nun hast du dein Buch genannt, die zerrissenen Staaten von Amerika. Worin besteht die Zerrissenheit?
Was wir erleben in den USA heute, ist ein Verhalten von Menschen aus politischen Gründen, also auf der Basis von Politik, das ähnelt eigentlich dem von verfeindeten Stämmen. Man redet nicht mehr über ein Thema und hat unterschiedliche Meinung und versucht entweder einen Kompromiss zu finden oder sich zumindest darüber auszutauschen, sondern der andere ist von vornherein der Feind. Das ist der andere ist der Böse. Die Kategorien sind, wir sind gut, die anderen sind böse. Das geht bis in die Sprache hinein. Republikaner reden über Demokraten extrem abfällig, sagen, die sind verstockt, die sind dumm mit solchen Begriffen und umgekehrt genau das Gleiche. Also ich habe eine Untersuchung da eingebaut. Nur 2% der Republikaner glauben, dass Demokraten hart arbeiten können. Also so tief geht das bis in die Sprache hinein, dass man nicht mehr miteinander redet. Und das überträgt sich heute bis in Familien und Freundeskreise hinein. Ich habe so viele getroffen, wo man sagt, ja, mit den beiden Brüdern reden wir nicht mehr. Die gehören nicht mehr zur Familie, weil die Donald Trump wählen oder weil die Demokraten wählen. Und selbst jetzt, dieses Buch stelle ich ja unterwegs immer mal wieder vor, bin damit in Buchhandlungen und Volkshochschulen und so. Und dann kommen gelegentlich auch Amerikaner und die kommen dann immer wieder zu mir und sagen, genau, ist bei mir in der Familie ist ganz genauso. Wir sprechen da nicht mehr miteinander. Und es gibt da eine Untersuchung dazu und 11%, also jeder 9. Amerikaner hat schon mal eine romantische Beziehung wegen der politischen Haltung des Partners oder der Partnerin beendet, weil man das nicht erträgt.
Ja.
Aber das Wichtige ist ja dabei, da geht es ja nicht um so Fragen wie, wie viel Geld wollen wir in Zukunft in Straßenbau investieren oder so. Darüber kann man ja diskutieren, aber das geht bei diesen um so wirklich existenzielle Fragen. Beispielsweise, was ist Abtreibung? Ne? Ist Abtreibung eine Möglichkeit für Frauen, im Notfall selbstbestimmt über ihr Leben, ihren Körper und ihre Zukunft zu entscheiden, oder ist das Mord? Welche Rolle spielt Religion in meinem Leben? Ist das etwas Privates oder ist die Religion etwas, das unsere Gesellschaft bestimmen muss und soll, das Gottes Willen lenkt, wie wir als Menschen leben? Was sind Quotenregelungen für Afroamerikaner? Das ist eine wichtige Frage für Amerikaner. Ist das eine Möglichkeit zu einer gerechteren Gesellschaft, mehr Chancengleichheit, oder ist das anti-weißer Rassismus? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Ist das Geschlecht, das wir bekommen bei der Geburt, ist das etwas Biologisches, das für immer und ewig gilt, oder ist das etwas Fluides, das sich mit der Entwicklung des Menschen und seiner Identität verändern kann? Das sind ja Fragen, da geht es nicht darum, was ich will, sondern es sind lauter Fragen, wer ich bin. Also es geht um Identität. Und das hat was viel mit Kultur zu tun und der Frage, nach welchen Werten soll Amerika heute geführt werden? Nach welchen Werten soll es leben? Sind das die progressiven Werte einer Gleichheit von Menschen, Identitätspolitik und Ähnliches? Oder sind das traditionelle Werte, wo eben Religion, Familie und solche Dinge noch eine große Rolle spielen? Darum wird gestritten und es geht um diese Identität und den Kampf, einen Kulturkampf, der daraus entstanden ist.
Was sind die Ursachen dafür? Also die Frage würde mich auf zwei Ebenen interessieren. Einmal historisch. Also ich habe mich beim Lesen gefragt, es klingt an einer Stelle so ein bisschen an, dass es sowas wie die Nachwehen sein könnten der reformorientierten 60er Jahre, also wo man die Bürgerrechtsbewegung hatte, wo man die Hippies hatte, wo man die 68er hatte, wo sich viel verändert hat. Und man könnte sich ja fragen, haben die Verlierer von damals ihre Niederlage nicht verwunden und suchen eine späte Revanche? Oder eine Erklärung, die ich zum Beispiel bei George Packer vor einigen Jahren mal gefunden habe in seinem Buch, die Abwicklung, wobei ich reduziere ihn jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber er befasst sich sehr ausführlich mit der Gestalt Newt Gingrich, dem republikanischen Politstrategen, der maßgeblich verantwortlich gemacht wird dafür, dass die politischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden großen Parteien in den USA heute so unversöhnlich sind, weil er eben auf komplette Kompromisslosigkeit gesetzt hat. Also bleiben wir vielleicht mal einmal erstmal bei dieser historischen Ebene. Wo kommt es historisch her?
Also zunächst einmal ist ja die Vorstellung, dass es jemals die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hätte, in denen alle Menschen mit den gleichen Werten an einem Strang ziehen, ein Mythos. Klar. Nicht einmal bei der Frage, ob man sich denn von England unabhängig machen will oder nicht, war man sich einig, sondern das war erbitterter Streit. Bis hin dann der Höhepunkt der Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, Vietnamkrieg und all diese ganzen Fragen. Also immer war dieses Land irgendwo zerrissen und es hat aber auch immer wieder Phasen gegeben, in denen man plötzlich stockt und sagt, oh, was haben wir denn hier gemacht? Und dann kommt man wieder zusammen und sucht wieder gemeinsame Zukunft. Dieses Auf und Ab hat es immer wieder gegeben in der Vergangenheit. Aber wenn man jetzt historisch draufblickt, ich glaube, dass Newt Gingrich und die Entwicklung der Republikanischen Partei einen ganz wichtigen Faktor darstellen für das, was wir heute erleben. Weil die Republikanische Partei hatte sich eigentlich überlebt in den 90er Jahren. Sie hatte verpasst, versäumt, sich an die gesellschaftliche Entwicklung anzupassen. Amerika war schon in den 1990er Jahren nicht mehr diese weiße, christlich-europäische Gesellschaft. Die Republikanische Partei war es aber. Sie hatten kaum Frauen, die mitarbeiteten. Sie hatten ganz wenige Vertreterinnen, Vertreter der Minderheiten, wenige Afroamerikaner, wenige Hispanics. Nur zu den Wahlen hat man noch was mit ihnen gemacht und hat man versucht, deren Stimmen zu bekommen, aber sie waren nicht Teil der Partei. Und in diesen 1990er Jahren hatte die Republikanische Partei eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sich völlig neu zu erfinden, also wir würden jetzt sagen, ein neues Programm zu schreiben, aber das haben amerikanische Parteien, die haben kein Parteiprogramm in unserem Sinne, aber sich neu zu erfinden und zu modernisieren und anzupassen an die Entwicklung dieser modernen amerikanischen Gesellschaft oder das zu tun, was sie dann getan haben, nämlich zu sagen, wir sind dann die Partei der Zurückgebliebenen, derjenigen, die enttäuscht sind und die wir aber mit einem kompromisslosen Weg und mit einem, wir würden heute sagen, kompromisslosen Populismus erreichen. Und damit gewinnen wir Wahlen. Das mag für eine Weile halten und es hat sich ja dann bewahrheitet. Damit konnte man und kann man bis heute Wahlen gewinnen, weil es genügend Menschen gibt, die sich von etablierter Politik, von dem sogenannten Mainstream und den Eliten, ist ja alles Anti-Eliten-Denken auch, von den Eliten getäuscht, enttäuscht fühlen, unterdrückt, verunglimpft. Und die finden ihre Heimat in der Republikanischen Partei. Und solange das funktioniert, wird die so bleiben. Und wir erleben jetzt mit Donald Trump eigentlich einen Höhepunkt dieser Entwicklung. Die Frage, die sich alle stellen, ist, was passiert eigentlich nach ihm? Also ist der Trumpismus nur eben tatsächlich nur der Höhepunkt und der bricht dann tatsächlich ab, wenn es keinen Donald Trump mehr gibt? Oder aber setzt man diese Politik fort und lässt sich Trumpismus in der einen oder anderen Weise auch von jemand anderem vertreten? Offene Frage.
Kommen wir am Ende nochmal drauf zurück.
Ja.
Die Frage ist natürlich immer, wenn wir jetzt über politische Strategien sprechen, wie du sie gerade beschrieben hast, warum die so verfangen. Also was die tiefer liegenden gesellschaftlichen Veränderungen sind, die sozioökonomischen Veränderungen sind. Und man könnte sagen, dein Buch ist die lange Antwort auf die Frage, zum Teil wenigstens. Und ein Begriff, der bei dir auftaucht, eine wichtige Rolle spielt, ist die White Anxiety. Also Weiße ohne Hochschulabschluss, schreibst du an einer Stelle, sind landesweit immer noch die größte Wählergruppe. Aber spätestens 2044 werden die Weißen weniger als 50% der Bevölkerung ausmachen. Also da ist sozusagen ein Ende absehbar. Insofern ist da eine gewisse Angst nachvollziehbar. Aber du beschreibst auch, dass es eben durch die weltwirtschaftlichen Veränderungen eine ganz konkrete ökonomische Bedrohung gibt und eine Abstiegserfahrung oder eine Abstiegsangst, besser gesagt, bei dieser weißen Mittelschicht, die dann eben sehr oft Donald Trump wählt.
Ja, diese Erfahrung haben sie gemacht. Im Grunde, wenn man sich mal die letzten 30 Jahre anschaut, gerade der Amerikaner auf dem Land, dann haben dort jedes Jahr Fabriken zugemacht. Es gab beste Jobs in der Produktion. Und da war man stolz und der Mythos sagt auch, und da war viel Wahrheit dran, man konnte in der Fabrik, sei es in der Kleidung, wenn da Jeans hergestellt wurden oder auch Autos und Maschinen und solche Dinge, man konnte am Band anfangen und sich hocharbeiten, auch wenn man keinen Hochschulabschluss hatte. Im Zuge der Globalisierung aber sind diese Fabriken verschwunden. Nach China, nach Bangladesch, vor allen Dingen nach Mexiko. Und dann kam 1995 auch noch NAFTA, also North American Free Trade Agreement, das Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada, mit der Folge, dass angeblich, ich habe die Zahlen nicht mehr überprüfen können, 90.000 Fabriken geschlossen haben im Zuge, die zum großen Teil nach Mexiko gegangen sind. Und das Ziel war, man verlagert Produktion nach Mexiko, wo Arbeit billig ist. Das heißt, Produkte in den USA werden billiger, wenn sie zurückkommen, ohne Zoll, ist gut für die Menschen. Ist eingetreten. Dann sagt man, Mexiko profitiert davon, die Menschen haben Arbeit und werden wohlhabender und werden amerikanische Produkte kaufen. Auch das ist eingetreten. Nur, dass die Herstellung dieser Produkte, die die Mexikaner heute kaufen, nicht in Kentucky, Missouri und in Alabama ist, da wo vorher die Jeansfabrik war, sondern entlang der Küsten, wo Finanzdienstleister sind, die ihre Dienste nach Mexiko verkaufen, wo Computer hergestellt werden, wo Software hergestellt wird. All die Dinge, für die man diese akademischen, hoch ausgebildeten Milieus braucht. Und das Land ist abgesackt. Und wenn man sich das heute anschaut, viele haben ihren Job verloren im Laufe dieser Jahre. Die arbeiten wieder, aber der Lebensstandard ist niedriger. Und wenn man heute mal schaut, junge Männer, junge Frauen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger verdienen als ihre Eltern, ist 60%. Das heißt, dieses amerikanische Zukunftsversprechen, der nächsten Generation geht es besser und der danach geht es noch mal besser, ist verloren. Und das geht einher mit einem Statusverlust. Sie waren als weiße, christliche, europäisch geprägte Amerikaner auf dem Land, waren sie immer der Maßstab für das, was es heißt, Amerikaner zu sein. Aber dieser Maßstab hat sich verlagert in die urbanen Milieus, entlang der Küsten, in den großen Städten, in den Hochschulen, wo heute über Identitätspolitik nachgedacht wird, wo die Rolle des Staates neu definiert wird, wo das die Frage von Gerechtigkeit anders definiert wird. Nicht mehr die Frage, jeder ist für sich selbst verantwortlich, das alte Credo, hinzu, der Staat ist dafür verantwortlich, Gerechtigkeit zu definieren und einen Ausgleich zu schaffen. All diese Dinge kommen da zusammen und gleichzeitig, mir sagen dann immer, ich habe auch gute Freunde da, die auf dem Land leben und dann sagen die, die nennen uns Hillbillies, Hinterwäldler. Nur weil wir festhalten an dem, was doch Amerika groß gemacht hat. Nur weil wir festhalten an dem, was Amerika eigentlich bedeutet. Und dann meinen sie so Dinge wie eben Religion und sie meinen auch ihre Kultur, ihre Musik und solche Dinge. Und in Klammern, natürlich meinen sie auch, dass sie als weiße, christlich-europäische Amerikaner immer einen besseren Status hatten als die von Minderheiten. Und dieser Status und das, was gerade passiert, bringt diesen Statusverlust mit sich. Also diese psychologische Folge ist ganz enorm. Und die Schuld geben sie den sogenannten Eliten in den Städten, in den urbanen Milieus. Und dann kommt ein Donald Trump ins Spiel und sagt, ihr seid die wahren Amerikaner. Ihr seid die wahren Eliten, nicht die, die sich selbst dafür halten. Und dann verspricht er, diesen Sumpf auszutrocknen, diesen Elitensumpf. Und dafür sind sie ihm dankbar. Und wenn sie diese rote Kappe aufsetzen, auf der MAGA steht, Make America Great Again, dann meinen die ja nicht, mach das Land wieder größer und großartiger, sondern mach uns wieder großartiger. Also der Blick, man wirft ihnen ja immer vor, dass sie zurückblicken, dass sie gestrig sind. Das würden die nie so beschreiben. Die sagen, ja, wir schauen zurück, weil es da besser war und wir wollen, dass die Zukunft wieder so ist, wie es gut war. Und wenn sie sagen, das skandieren sie ja bei seinen Veranstaltungen, ich bin immer wieder da gewesen, build this wall, dann meinen sie nicht nur diese Mauer zu Mexiko, sondern sie meinen die Schutzmauer für sie. Und das ist das, was ein Donald Trump ihnen verspricht. Und er verspricht ihnen auch, und das ist das, was die mir immer wieder sagen, wenn ich bei Donald Trump-Veranstaltungen bin, dann sagen die Leute, das ist der Mann, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat. Das ist der Mann, und deshalb vertrauen sie ihm. Das ist eben nicht nur, weil sie glauben, dass er die bessere Steuerpolitik macht. Nein, es geht um die Frage, wer sie sind und dass sie sich respektiert fühlen von ihm als wahre Amerikaner, als diejenigen, die dieses Land prägen.
Und demgegenüber verblasst, dass er ja aus extrem privilegierten Verhältnissen kommt, extrem reich ist, aus einer Küstenstadt kommt, aus einer großen Ostküstenstadt kommt und, sagen wir mal, was seinen Lebensstil angeht, jetzt nicht unbedingt evangelikalen Idealen entspricht.
Nein, ganz und gar nicht. Also zum einen ist es ihnen egal, dass er reich ist und von der Küste kommt, sondern man erzählt sich ja immer irgendwas, um sich selbst vor sich selbst zu rechtfertigen, was man tut. Ja? Und ein wichtiger Begriff kommt immer, er ist ein Businessman. Der hat bewiesen, dass das kann und was er für sich gemacht hat, wird er auch für Amerika tun und damit wird er uns Gutes tun. So, das ist das eine, was man erzählt. Aber was seine Lebensweise, seinen Stil, auch seine Moral angeht. Die Frage habe ich natürlich auch evangelikalen Christen gestellt. Ich bin da in Gottesdienste gegangen bei Southern Baptist, bin in die Bibelschule gegangen und ganz viel mit den Leuten geredet. Und dann sagten die, naja, also schön ist es nicht. Aber wir wählen ja nicht unseren Pfarrer, sondern wir wählen den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und da kommt es darauf an, dass der in der Lage ist, unsere Interessen umzusetzen und durchzusetzen. Und Donald Trump ist jemand, der das kann. Und dann verweisen sie das immer gleich, und das ist aber wirklich spannend, dann verweisen sie auf die Bibel und sagen, du musst nur nachlesen, Buch der Könige. Und Gott, der Herr, machte David zum Anführer seines Volkes. König David, wir denken immer nur an David gegen Goliath und aber der war natürlich dann König und kein Kind von Traurigkeit, sondern Bathsheba, die Ehefrau seines wichtigsten und besten Generals, schwängerte er. Und damit das nicht auffiel, hat er dann eben ihren Mann in ein Himmelfahrtskommando an die Front geschickt, wo er planmäßig starb, sodass er die Frau, mit der er vorher fremdgegangen war, auch heiraten konnte als seine achte, war es glaube ich, Ehefrau. Und dann sagen die, das hat Gott dem Herrn auch nicht gefallen. Und trotzdem hat er David zum Anführer seines Volkes gemacht und es war in der gesamten Geschichte Israels oder der Israeliten, wie immer man will, der wichtigste Anführer bis heute. Wir tragen heute noch den Davidstern. Trotz allem, weil er der Richtige war für sein Volk in dieser Zeit. Und so ist das auch mit Donald Trump.
Merke, in der Bibel findet sich eine Legitimation für alles.
Und Theologen, manche werden mir vielleicht widersprechen, aber die Theologen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, naja, nicht falsch.
Wenn man ganz naiv gesellschaftliche Macht und gesellschaftliches Prestige als eine Art Nullsummenspiel ansehen will und verkürzt sagt, okay, die Weißen sind in den USA auf dem absteigenden Ast, die Zeit der weißen Vorherrschaft geht zu Ende, ein Ende ist absehbar, dann profitieren ja alle Nicht-Weißen, dann profitieren auch die Schwarzen, die Afroamerikaner. Warum ist gerade jetzt, den Eindruck kann man zumindest haben, die Wut in der schwarzen Bevölkerung so groß, wie sie ist? Stichwort Black Lives Matter. Also klar, es gab Anfang der 90er auch die Unruhen in Los Angeles, nachdem weiße Polizisten Rodney King zusammengeschlagen hatten. Gab es alles mal, aber man hatte doch den Eindruck, zwischendurch war es zumindest an der Oberfläche ruhiger geworden. Und jetzt seit Black Lives Matter hat man den Eindruck, da entlädt sich wieder was.
Durch den Tod von George Floyd ist alles das, was da angestaut ist in den vergangenen Jahren, wirklich zur Explosion gekommen. Weil dahinter steckt auch die Erkenntnis, dass zwar viel passiert ist, aber eben doch nicht wirklich, dass die Vereinigten Staaten zu einer gleichberechtigten und Gesellschaft geworden sind, in denen alle Menschen die gleichen Chancen haben, zumindest vom Prinzip her, haben sie einfach nicht. Und die Afroamerikaner sind da auch ein ganzes Stück immer noch benachteiligt. Und gleichzeitig findet aber, und das darf man nicht unterschätzen, ein enormer Kampf innerhalb der afroamerikanischen Community statt, mit welcher Strategie man denn eigentlich vorangehen will. Denn es gibt mittlerweile eine sehr starke afroamerikanische Mittel- und auch Oberschicht. In allen Bereichen, sowohl in den Verwaltungen als auch in der Industrie, überall sind Afroamerikaner sehr stark aufgestiegen. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganz starke Gruppe, die sich so im Zuge von Identitätspolitik eher als Opfer der weißen Amerikaner definiert und aus dieser Opferrolle heraus verlangt, dass man ihnen eine andere Perspektive anbietet. Das ist ein bisschen verkürzt, aber die
Das ist der Third Wave Anti-Racism, von dem du redest?
Ja, sowas, ja. Das spielt eine große Rolle. Und aber auch die Frage, wie definieren wir uns als Afroamerikaner? Wollen wir uns anpassen, sage ich mal, an die weiße Gesellschaft und die Regeln der Gesellschaft, so wie sie waren, und sie dann von innen aus heraus mitprägen? Oder aber wollen wir auch hier wieder im Zuge der Identitätspolitik sagen, wir wollen parallele Identitäten haben? Wir wollen, dass afroamerikanische Kultur, afroamerikanische Vorstellungen von dem, was schön ist, was gut ist, was professionell ist, welche afroamerikanische Musik, Moden und so weiter, wollen wir das als parallele Kultur haben? Oder wollen wir Teil einer gemeinsamen amerikanischen Kultur werden, weil wir nach und nach praktisch ein Verschmelzen der verschiedenen Kulturen zu einer großen amerikanischen Kultur? Und diese Auseinandersetzung wird geführt innerhalb der afroamerikanischen Community, und da gibt es eine ganze Reihe von Afroamerikanern aus der Mittel- und Oberschicht, die sagen, das, was ihr in eurer Rap-Kultur da pflegt, verhindert, dass ihr aufsteigt, verhindert, dass ihr ein Teil der erfolgreichen amerikanischen Gesellschaft werdet. So, das ist so der eine Teil. Aber was da explodiert ist, ist die Enttäuschung und die Verbitterung darüber, dass es eben nicht weitergegangen ist mit der Gleichberechtigung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Afroamerikaner heute von der Polizei abends angehalten wird, einfach so, ist sicherlich 10-mal größer, als dass ich angehalten werde. Und die Wahrscheinlichkeit, bei einer solchen Polizeikontrolle verletzt zu werden oder gar ums Leben zu kommen, ist sehr viel größer, als dass das bei mir der Fall wäre. Und das kann so nicht sein. Was aber passiert ist bei diesen ganzen Demonstrationen nach dem und auch den Aufständen nach dem Tod von George Floyd, es war zunächst einmal, dass es sehr viele Weiße gab, die mitgegangen sind bei diesen Demonstrationen. Und gesagt haben, ja, die haben recht, wir müssen da jetzt was tun. Und es gab dann ja auch ganz viele Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir stellen jetzt mehr Afroamerikaner ein, wenn wir schaffen, Quotenregelung, all diese Dinge. Also ganz viel weiße Solidarität. Aber im Zuge dieser, und da kommt jetzt die Frage der Identität ins Spiel, im Zuge dieser Demonstrationen fielen plötzlich Statuen von den Sockeln, die wurden runtergerissen. Erst so Südstaaten-Generäle, da waren ja alle ganz froh, wird das eine Robert E. Lee-Statue, dass man die mal los war. Aber dann auch Christoph Kolumbus oder ein George Washington, Thomas Jefferson, weil die waren dann plötzlich Vertreter von Kolonialismus oder als Sklavenhalter. Sie waren nicht mehr die großen Präsidenten, die beiden, sondern Sklavenhalter und damit verantwortlich für Sklaverei, Unterdrückung und Rassismus, der sich bis heute durchzieht. Und als diese Statuen fielen, da blieben plötzlich die Weißen weg aus den Demonstrationen. Und ich habe ja mit vielen dann gesprochen und dann sagten die, ja, nehmt uns nicht unsere Geschichte, nehmt uns nicht unsere Wurzeln, nehmt uns nicht, wer wir sind, weil das ist doch das Amerika. Und Statuen, Denkmäler sind ja nicht irgendwie nur einfach Statuen, sondern Denkmäler ist ja das, worauf sich eine Gesellschaft verständigt, wofür sie steht, woher sie kommt, was sie eigentlich ausmacht. Und als sie dann fielen, war plötzlich diese Identität der Schwarzen und die Geschichtsvorstellung der Schwarzen gegen die Geschichtsvorstellung der Weißen. Und dann kam dann die Frage, wie erzählen wir eigentlich in Zukunft die amerikanische Geschichte aus weißer Perspektive, also die von 1776 oder aus schwarzer Perspektive 1691, erstes Sklavenschiff auf dem amerikanischen Kontinent.
Da gab es ein Projekt der New York Times.
Da gab es ein Riesenprojekt der New York Times, genau zu diesem Thema und ganz viel Auseinandersetzung. Aber dann hat man eben nicht eine Historikerkommission eingesetzt, sondern damit kann man Wahlen gewinnen. Genau mit diesem Thema ist Glenn Youngkin, das ist der Gouverneur von Virginia, der erste republikanische Gouverneur seit einiger Zeit in Virginia, ist er Gouverneur geworden. Genau mit diesem Thema, dass er gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass niemals ein weißes Kind die Erbsünde der Sklaverei aufoktroyiert bekommt und seine Zukunft damit durcheinander gebracht wird. Wird bei mir nicht passieren. Und exakt dieselben Leute, die ein Jahr vorher in den reichen Vorstädten von Washington und Richmond Joe Biden gewählt hatten, den Demokraten, haben mit großer Mehrheit diesen Glenn Youngkin gewählt, der jetzt der Gouverneur von Virginia ist, mit diesem Thema. Und da kamen noch Themen wie Transgender und sowas mit rein, ganze Thema. Aber ach, den Namen sollten wir uns auch mal merken, der will noch Präsident werden.
Du zitierst an einer Stelle eine Untersuchung, ich glaube das Pew Research Center, wonach die Anhänger der beiden Parteien nirgendwo quasi so weit auseinander liegen wie bei den Themen sexuelle Selbstbestimmung zum einen und zum anderen Umgang mit der Sklaverei, Umgang mit den dunklen Flecken der amerikanischen Geschichte. Man könnte sagen, das gibt den Wahlkämpfen diese Kulturkampfprägung, von der du sprichst, und du zitierst einen republikanischen Strategen, der auch Präsidentschaftskandidat war, ich glaube Pat Buchanan, der eben auch von den Culture Wars sprach, auf die man setzen müsse. Was sind die genauen Inhalte dieser Culture Wars? Also wir haben das ein oder andere jetzt schon angesprochen, gestreift. Was rückt da besonders in den Blick?
Also immer geht es um die Frage, was ist das wahre Amerika? Wofür steht das wahre Amerika? Welche Werte sind das? Ein paar haben wir jetzt schon genannt. Also die Frage der sexuellen Selbstbestimmung, du hast sie gerade genannt, ist dabei ein ganz wichtiges Thema. Also der Umgang mit Transgender beispielsweise. Und sowas wird ja dann immer runtergebrochen auf ganz einfache und nachvollziehbare Themen. Also hier dürfen Transgender-Mädchen am Sportunterricht der Mädchen in den Schulen teilnehmen? Dürfen sie an Wettkämpfen teilnehmen? Das ist keine akademische Frage, weil in den USA bedeutet ja siegen und gut sein und die Beste im Sport zu sein, auch die Möglichkeit, Stipendien im sechsstelligen Bereich zu bekommen. Und wenn dann ein Transgender-Mädchen kommt und die vorher ein Junge war, andere Muskelstruktur hat und plötzlich alles gewinnt, dann verliert man da diese Möglichkeit. Da gab es auch schon Klagen. Aber da geht es dann um die Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen und wofür stehen wir als Amerikaner? Das ganze Thema sexuelle Selbstbestimmung ist ganz weit oben. Abtreibung spielte eine ganz große Rolle. Da kommen ganz unterschiedliche Koalitionen zusammen. Also die Hispanics mit häufig katholischem Hintergrund sind da in einer Linie mit den Southern Baptists und den Evangelikalen im Bible Belt. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper in den Mittelpunkt stellen und sagen, es kann nicht sein, dass wir einen solchen Rückschritt als Gesellschaft machen. Und deshalb sich auch an eine Kamala Harris halten, die ja das zu einem wichtigen Thema in ihrem Wahlkampf gemacht hat. Das Thema Waffen spielt eine ganz große Rolle in diesem Kulturkampf. Was ist eine Waffe? Ist eine Waffe Ausdruck von Freiheit und Unabhängigkeit vom Staat? Weil die Rolle des Staates spielt immer eine ganz große Rolle. Darf der Staat sich einmischen in mein Leben oder nicht? Waffen ist ein hochspannendes Thema insgesamt. Dann aber auch, wer ist eigentlich für sich verantwortlich? Ist der Staat für mich verantwortlich? Und will ich mich in die Hände dieses Staates geben oder bin ich erstens selbst für mich verantwortlich? Also auch alles, was ich tue, erfolgreich sein, nicht erfolgreich sein, ist meine eigene Sache. Aber im Gegenzug habe ich auch die Garantie, dass sich der Staat in nichts einmischt. Freiheit definiert sich dadurch, dass der Staat kein Recht hat, sich in mein Leben einzumischen. Das geht dann auch bis in so Dinge hinein wie die Krankenversicherung und also was einem eigentlich helfen könnte. Geht aber auch so weit, dass etwa ein Drittel der Amerikaner sagt, das beinhaltet auch das Recht des Einzelnen, die Waffe in die Hand zu nehmen, wenn die Regierung ihre Grenzen überschreitet. Wenn die Regierung droht, Freiheit oder Demokratie abzuschaffen, dann habe ich das Recht, mit Waffengewalt gegen eine Regierung vorzugehen. Alles das spielt in diesen Kulturkampf mit hinein. Die Frage, wie geht man um mit verschiedenen Identitäten? Also schwarze Identität, asiatische, Hispanic Identität, sind das parallele Identitäten, jede für sich? Wer sind die Opfer? Also müssen wir unterrepräsentierte Identitäten schützen? Vor den vermeintlichen, sagen jetzt die Weißen, privilegierten Täteridentitäten, und das ist dann aufgeteilt, schwarz gegen weiß, Hispanic gegen weiß, wohingegen dann die Weißen sagen, Moment mal, wo ist mein Privileg? Ich kann kein Privileg erkennen, außer dass ich hart arbeite und man mir dieses hart erarbeitete Geld wegnimmt und es denen gibt, die nicht arbeiten. So, an den Stellen verläuft der Kampf. Und dann kommt noch ein ganz wichtiges Thema hinein und das ist Einwanderung. Eines der Top-Themen, auch jetzt im Wahlkampf, illegale Einwanderung. 2,3 Millionen waren es im vergangenen Jahr. In der Praxis spielt das gar keine so große Rolle. Am Ende des Tages, weil nach einem Jahr haben die meisten irgendwo einen Job und liegen niemandem auf der Tasche oder so. Aber psychologisch spielt das eine Rolle. Eine Bekannte von mir ist jetzt leider gestorben, ist mit über 90, die da viele Jahre erlebt hat und so. Und die immer sagte, Trump-Anhängerin, weißt du, früher war das so, die Einwanderer kamen und es ist gut, dass wir Einwanderer haben. Das ganze Land beruht darauf. Aber früher kamen die Menschen aus China und Japan und Afrika und Südamerika und sagten, boah, ist das schön hier. Hier möchte ich leben und ich möchte so werden wie ihr. Und damit waren sie ja der Maßstab. Wieder weiß, christlich, europäisch, sie waren der Maßstab. Und dann kamen die, änderten ihren Vornamen in was Englisches und wurden dann Fans der Miami Dolphins und hatten im November an Thanksgiving einen Truthahn auf dem Tisch und eine amerikanische Flagge vorm Haus und waren Amerikaner. Und sie sagt, heute ist das anders. Heute kommen die Menschen und sagen, boah, ist das schön hier, hier möchte ich leben und ich möchte bleiben, wer ich bin. Und das bedroht sie in ihrem Status. Und das übertragen sie dann auf all diese Kulturfragen. Wie leben Menschen mit arabischer Herkunft? Wie leben Menschen mit afrikanischer Herkunft? Und so weiter.
Sie haben nicht mehr die Definitionsmacht.
Sie haben sie nicht mehr. Und sie erleben es eben, dass die anderen auch nicht mehr so werden wollen, wie sie sind. Und gleichzeitig fühlen sie sich verunglimpft und als Täter und als Hillbillies, da kommt der Begriff dann wieder, als Hinterwäldler von denen in den Städten. Dieser enorme Status und das alles verknüpft mit ökonomischem Statusverlust und so weiter. Das ist die Gemengelage.
Du hast gerade ein Thema gestreift, das, glaube ich, zu denen gehört, die in Deutschland und in Europa am meisten Unverständnis auslösen. die Menschen in den USA, du beschreibst das sehr anschaulich, die Mittelklasse vor allen Dingen hat ganz konkrete und begründete Ängste. Zu den Ängsten gehört unter anderem, wie bezahle ich die Gesundheitsversorgung, wie bezahle ich die Ausbildung meiner Kinder, wie werden die es mal besser haben als ich und wird das Geld im Alter reichen. Als Europäer, als Deutscher zumal, denkt man sich oft, naja, wenn man so ein bisschen europäischer würde, ein Sozialversicherungssystem nach europäischem Vorbild einführen würde, Barack Obama hat ja Schritte in die Richtung gemacht, dann würden sich ja einige dieser Probleme erledigen. Und trotzdem stoßen solche Maßnahmen, so zart sie auch nur sein mögen, gerade bei den Menschen, die davon profitieren würden, auf enorm großen Widerstand. Das ist was bei uns, wie gesagt, sehr viel Befremden auslöst. Wie erklärst du das?
Das hängt durchaus zusammen mit der Frage, was es heißt, ein wahrer Amerikaner zu sein. Und darin schließt sich immer die Frage ein, welche Rolle hat der Staat und welchen Einfluss darf er haben auf mein Leben? Und wenn es eine staatliche Krankenversicherung gibt, dann nennen das ganz viele sozialistisch. Und das ist sowieso schon mal der Kampfbegriff. Und da so etwas darf es nicht geben. Und dahinter steckt die Erfahrung über Jahrhunderte, dass wenn sich der Staat einmischt, dann geht es meistens schief. Und wenn man da jetzt historisch zurückblickt, dann ist natürlich auch die Anfangserfahrung, die Entwicklungserfahrung der USA oder Amerikas als Ganzes ist ja, die Leute kamen aus Europa, sie kamen aus einer Infrastruktur in ein Land ohne jede Form von Infrastruktur, ohne jede Form von staatlicher Organisation und sie mussten alles für sich selbst tun. Und wenn dann die Kavallerie kam oder wenn denn der Sheriff irgendwie eingriff, dann ging immer alles schief. Und dieses sich auf sich selbst angewiesen sein, dieser enorme Wert von Nachbarschaftshilfe, das bis heute gepflegt wird und ist mehr als nur ein Mythos. Ja? Man sagt, nein, wir helfen uns gegenseitig und wir erkennen schon, wenn jemand in Not ist und dann machen wir das. Soll sich der Staat bitte raushalten? Das steckt so tief drin, dass selbst diejenigen, die wirklich davon profitieren würden, es ablehnen. Da ist aber auch viel Propaganda, das darf man nicht vergessen, da ist viel, viel Propaganda auch mit im Spiel. Also jedes Mal, wirklich, das ist ja nicht das erste Mal, Barack Obama war nicht der Erste, der versucht hat, eine staatliche Krankenversicherung zu machen. Das hat schon der alte Roosevelt,
Theodore,
der hat sowas schon mal versucht und ist damit gescheitert. Dann sein Namensvetter, der andere, hat es versucht und ist damit gescheitert.
Franklin Delano, ja.
Ja, FDR. Auch immer mit gewaltigen PR-Kampagnen der Industrie, der Gesundheitsindustrie, die den Untergang jeglicher Gesundheitsversorgung dann an die Wand gemalt haben. Und das hat immer gewirkt. Also da war dann viel, viel Geld im Spiel also es ist eben nicht nur das Kulturelle, das so tief drin sitzt, sondern da ist auch viel Propaganda und PR mit im Spiel gewesen. Von Lobbyisten, die dann auch das verhindert haben. Aber vom Prinzip her will man genau diese Dinge nicht und stellt aber fest, dass man jetzt in eine Situation gekommen ist, die ist nicht neu, aber die ist jetzt dramatisch, in der Menschen wirklich durch eine einzige Krankheit beispielsweise in Armut gestürzt werden, selbst wenn sie versichert sind.
Weil
die Eigenbeteiligung so hoch ist und man nie weiß, ob die eigene Versicherung denn am Ende auch bezahlt. Dann hat man immer irgendeine Klausel hat man immer drin, dass dann eine bestimmte Untersuchung nicht mitbezahlt wird und schon sitzt man auf $10,000. Und die Kosten sind wahnsinnig hoch. Das andere Thema ist Schulen. Auch da, die Schulen sind immer teurer geworden. Also die Privatschulen, vor allem Universitäten, sind so teuer geworden, dass sich Menschen aus dem Mittelstand das nicht mehr leisten können. Gleichzeitig machen sie die Erfahrung, dass man eben in den Fabriken nicht mehr aufsteigt wie früher, sondern man kommt ins Management heute nur noch, wenn man so einen BWL-Abschluss mitbringt. Aber sie haben nicht das Geld, um ihren Kindern den BWL-Abschluss zu finanzieren. Oder aber sie nehmen Kredite auf, was ja ganz viele machen, und starten dann ins Berufsleben mit enormen Schulden. Also das ist so die reale Situation, mit der die umgehen. Die Schulen sind so organisiert, dass die Finanzierung so läuft, dass es gute und schlechte Schulen gibt. Und wenn ich in einer schlechten Schule bin, dann werde ich auch in Zukunft meine Kinder in eine schlechte Schule schicken müssen. Das System sortiert das so. Worauf man im Buch gehe ich auch auf das Thema Rente ein. Jeder sorgt für sich selbst und alle haben Angst davor, dass sie im Alter nicht genug Geld haben, um zu überleben. Aber da muss man darauf hinweisen, dass die amerikanische staatliche Rente ziemlich genau, fast auf den Dollar oder Euro genauso viel ist wie bei uns. Nur haben die schon kapiert, dass das nicht reicht. Ein Erkenntnisprozess, der sich bei uns erst ganz, ganz langsam Bahn bricht. Aber und die Amerikaner machen sich da wahnsinnige Sorgen, dass ihr Lebensstandard im Alter nicht ausreicht und sie und alle tun was dafür, so sie es denn können. Aber etwa ein Drittel der Amerikaner kann nichts an privater Vorsorge tun. Naja, und das Thema werden wir hier in Deutschland noch dramatisch erleben in den nächsten paar Jahren.
Dein Buch heißt im Untertitel Alte Mythen und neue Werte. Und du schreibst in der Einleitung, wir haben jetzt gerade über die sehr berechtigten Ängste der Amerikanerinnen und Amerikaner gesprochen. Du schreibst an einer Stelle, weder diese Ängste noch die unversöhnlich scheinenden Gegensätze bei Meinungen, Werten, Lebensweisen und Zukunftsbildern sind aus sich heraus entstanden oder ein vorübergehender Zustand. Sie gründen in jenen Mythen, die davon erzählen, was Amerika war, ist und ausmacht. Und einem dieser Mythen widmest du ein ganzes Kapitel und wir könnten wahrscheinlich über diesen Mythos alleine eine ganze Podcast-Folge machen, nämlich den Mythos vom Wilden Westen und dem Mythos des Cowboys. Das ist ja ein Mythos, der nach der eigentlichen Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten entstanden ist. Was beinhaltet dieser Mythos und inwiefern ist er heute noch wirkmächtig? Warum?
Er beinhaltet, dass es immer eine Grenze gegeben hat, die Frontier, zwischen der Zivilisation und der Wildnis. Und der Mensch sich auf den Weg macht, diese Grenze weiter zu verschieben. Aber dass es in diesem Übergang zwischen Zivilisation und Wildnis die große Freiheit gibt. Da gibt es keinen Staat, keinen Kapitalismus, keine Großunternehmen, die mir irgendwelche Vorschriften machen, sondern ich bin für mich verantwortlich und ich sorge aber dafür, dass die Wildnis gezähmt wird. Und das ist die Aufgabe der Cowboys. Dieser mythische Cowboy, den auch Hollywood uns da immer wieder gezeigt hat, hat mit der Realität nichts zu tun. Also das waren keine hoch aufgeschossenen, schlanken, blonden Männer, wie wir sie im Kino gesehen haben, sondern die meisten Cowboys waren Hispanics und Afroamerikaner in der Zeit. Und der Ruf des Cowboys in der Wirklichkeit war mehr als schlimm. Das waren halt Leute, die Tage und Wochen lang auf dem Rücken von Pferden gesessen haben, gestunken haben und denen man zugetraut hat, dass sie einen ausrauben und so. Also der Ruf war nicht gut. Aber mit der Zeit ist daraus eben dieser Mythos des edlen Mannes geworden, der sich dafür einsetzt, dass die Welt gerechter wird, dass der Unterdrückte, die Unterdrückte den Schutz bekommt, den sie verdient. Und gleichzeitig steht er auch für etwas ganz Wichtiges, das so in die Kultur eingegangen ist, nämlich die Legitimation von Gewalt zur Konfliktlösung. Denn in der Frontier gab es keine staatlichen Organisationen. Es gab kein Gewaltmonopol. Der Sheriff war ja in all den Hollywood-Filmen, war da ja immer die tragische Figur. Der musste die bewaffneten Männer zusammentrommeln, wenn die Banditen vor der Stadt standen, damit man gegen sie kämpfen konnte. Und selbst, ich meine, wenn man dann genügend dieser Filme gesehen hat, wir haben dann doch als Kinder, haben wir doch alle rauchende Colts und Bonanza und das haben wir doch alles, haben wir doch alles geguckt. Und dann konnten wir auch runterbeten, wann du jemanden erschießen darfst. Ja, also du musst warten, bis er zieht, aber dann musst du schneller sein. Und aber es muss für die gerechte Sache sein. Und so wie der Cowboy für die gerechte Sache steht. Alles das ist historisch nur bedingt richtig, aber als Mythos, auch gerade mit dem Verschwinden dieser Frontier, die ist ja irgendwann war es ja mal vorbei, irgendwann hatte man die Küste erreicht, ist der Mythos geblieben. Und wenn man heute zum Beispiel nach Wyoming fährt, irgendwo in diese kleinen Städte, dann hat jeder so einen Cowboy-Hut auf, jeder Tourist auch, und dann kauft sich so einen Gürtel und diese richtigen Jeans und die Boots vor allen Dingen. Urlaub auf sogenannten Dude Ranches, wo man als Cowboy mitarbeiten kann, sind wahnsinnig populär, werden auch von vielen Europäern gebucht, kostet sehr viel Geld, aber ist auch toll. Also ich habe nie den Urlaub so gemacht, aber ich war auf solchen Ranches und so. Aber es ist wirklich schön, mal eine tolle Sache. Aber es ist ein, wir leben das nochmal unter geschützten Bedingungen. Versetzen wir uns nochmal in diese große Zeit der Freiheit. Und das überträgt man aber in die Vorstellung, dass das auch bedeutet, Amerikaner zu sein. Dass es das ist, was Amerika ausmacht. Diese große Freiheit, dieses Selbstbestimmte, dieses sich einsetzen für das Edle und Gute. Und dann kommen die Cowboys, die heute dann Rodeos kämpfen und reiten. Große Helden, die Profis. Ganz große Helden, wie bei uns die besten Fußballspieler. Verdienen auch ähnlich. Und das sind ganz große Shows. Und die einfachen Cowboys wollen das nachmachen, so wie bei uns auch, die Jungs Fußball spielen, weil sie alle hoffen, eines Tages beim FC Barcelona zu spielen. Ja. So ist es auch, dass man dann bei dem großen Rodeo in Cheyenne mit dabei ist.
Ja, darüber könnte man jetzt noch lange
da
reden,
gerade auch so ganzen Podcast machen, ja.
Eben über diese interessante Facette, dass so in die Figur des Cowboys,
ja, auch die Rolle vor allen Dingen auch die Rolle der Waffen in diesem Zusammenhang. Also warum Amerikaner so eine richtig emotionale Affinität zu ihren Waffen haben, das hängt natürlich auch mit dieser Geschichte zusammen, dass ein Siedler nur überleben konnte, wenn er eine Waffe hatte. Wenn du was essen wolltest, musstest du es schießen. Da gab es keinen Laden. Ja,
ja, und ich finde diese Doppeldeutigkeit auch interessant, dass der Cowboy einerseits so eine Figur ist des verklärten ländlichen Lebens, eigentlich gegen die Industriegesellschaft, gegen den Kapitalismus, das aber andererseits auch kapitalistisch zu deuten ist. Also der wagemutige Unternehmer, keine Risiken scheut und so weiter.
Er legitimiert das, ja.
Ja.
Aber es geht auch ein bisschen im Mythos hinein. Ich meine, ich war immer wieder bei solchen Rodeos und dann gibt es ja meistens so eine Reiterinnenstaffel, die da am Anfang die Fahnen reinträgt und so. Dann habe ich mit denen mal Interviews gemacht und gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnten, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht Cowboy ist. Mhm. Und dann sagten die, naja, der muss nicht unbedingt Cowboy sein, aber er muss sein wie ein Cowboy, sonst ist es nicht denkbar. Kann man nicht mit einem Mann, der nicht so ist wie ein Cowboy, der so denkt und der dieses Ehrgefühl hat wie ein Cowboy, mit dem kann man nicht zusammen sein. Da sieht man, wie tief das geht, diese Vorstellungen, ne? Dieser Mythos.
Ich möchte auf was ganz anderes zu sprechen kommen, aber vielleicht ist es auch gar nicht so anders. Wir haben, oder besser gesagt, du hast über das populistische Angebot gesprochen, das Donald Trump einer bestimmten, vornehmlich aber nicht nur weißen Schicht macht, Menschen, die geprägt sind von der Angst vor Statusverlust, aber durchaus auch von realem Statusverlust. Und dass dieses Angebot unter anderem eben auch beinhaltet den Hass gegen diejenigen, die dafür verantwortlich gemacht werden, die Menschen in den urbanen Zentren, vor allen Dingen an den Küsten, aber nicht nur in den Regionen, wo die innovativen Digitalunternehmen sitzen, in Silicon Valley, um Seattle herum. Das ist alles in gewisser Weise plausibel. Die Frage, zu der ich jetzt kommen möchte, ist, warum verfängt diese Ideologie aber eben auch bei Leuten, die von diesem Statusverlust und dieser Statusangst nicht betroffen sind? Also das sind zum einen ganz traditionelle, reiche Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber, und da wird es in meinen Augen besonders interessant, auch die Milliardäre des Silicon Valley. Also es ist seit langem bekannt, dass Peter Thiel, der deutschstämmige Investor, die Republikanische Partei finanziell unterstützt. Aber in den letzten Tagen haben wir insbesondere in den Medien sehr viel über Elon Musk gehört, der früher, glaube ich, eher Trump-kritisch war, jetzt aber voll auf Trump-Linie eingeschwenkt ist und offenbar sehr, sehr viel Geld investiert, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Warum verfängt die Ideologie des Make America Great Again, wenn man es jetzt mal unter diesem Schlagwort bündeln will, bei solchen Menschen? Und was verspricht sich jemand wie Musk von seinem Engagement für Trump? Also ich will jetzt nicht individualpsychologisch werden, sondern...
Nee, dann ist ganz praktisch.
Ja, ja.
Also wir müssen, glaube ich, bei der Frage diejenigen außen vor lassen, die auf dem Land leben, sehr gut verdienen und aus ideologischen Gründen Donald Trump wählen. lassen wir die mal außen vor und gehen auf die Superreichen. Da geht es tatsächlich um die Vorstellung, eine sehr libertinäre Vorstellung von dem, was der Staat tun soll und muss. Also es geht bis hin zu so radikalen Vorstellungen, dass es gar keine Steuern mehr gibt. Der Mensch kümmert sich um sich selbst, der Staat hat nur noch eine minimale Rolle. Und da finden gerade Leute wie Elon Musk oder aber auch Peter Thiel oder Marc Andreessen und so, die finden da in Donald Trump einen Mitstreiter. Manche sagen eine Marionette, je nachdem, woher man kommt. Aber sie finden einen Mitstreiter, der eine ähnliche Vorstellung davon hat. Der Beamtenapparat, der unterhalb der Regierung ist, wird geschwächt. Bisher unabhängige Institutionen, wie beispielsweise das Justizministerium, die Notenbank, die Fed oder aber auch die EPA, die Umweltbehörde, die ja weitgehend unabhängig arbeiten dürfen in den USA, werden dem Weißen Haus unterstellt. Die Macht wird konzentriert im Weißen Haus und gleichzeitig wird damit aber auch die Macht des Kongresses, also des Parlaments, geschwächt und reduziert. Und genau an der Stelle ist der Knackpunkt, weil diese Unternehmen, für die diese Männer stehen, haben mittlerweile eine unglaubliche gesellschaftliche Macht. Sie haben so viel Geld, dass sie sehr stark mitbestimmen können, wie was im Land passiert, wie gedacht wird, aber auch, was noch gemacht werden darf oder wer hier eigentlich entscheidet. Bis hin zu Vorstellungen, dass eigentlich der Staat bei den Extremsten, dass der Staat privatwirtschaftlich geführt werden müsste. Also der Staat und die Gesellschaft ist ein Businessmodell. Und der Kongress ist an der Stelle der Knackpunkt. Es gibt im Kongress, in beiden Häusern des Kongresses, und zwar auch in beiden Parteien, starke Kräfte, die sagen, wir müssen diese Tech-Unternehmen wie Amazon, wie Google, wie Meta, müssen wir aufsplitten. Wir müssen sie zerschlagen, weil sie zu mächtig werden. Sie sind mächtiger als wir als Staat. Sie bestimmen in Zukunft, was die Regierung tut und nicht die Regierung bestimmt, nach welchen Regeln die arbeiten. Deshalb zerschlagen, so wie man das gemacht hat im Anfang des 20. Jahrhunderts mit den Eisenbahnkartellen oder der Eisenbahnmonopol, wie man es mit dem Stahlkartell gemacht hat, wie man es mit dem Ölkartell gemacht hat und wie man es mit den Telefongesellschaften gemacht hat. Und immer dann, wenn ein bestimmter Zweig sich zu einem Monopol entwickelt hat und zu mächtig wurde, ist der Kongress hingegangen und hat ihn zerschlagen. Es war ein erfolgreiches Konzept. Und wir stehen am Rand, dass genau das wieder passiert. Dass Meta zerschlagen wird, dass Google in Einzelteile zerschlagen wird, damit keines dieser genügend Macht hat, den Staat zu bestimmen.
Kartellbehörde hat ja eine sehr engagierte Vorsitzende.
Im Kongress gibt es wirklich einflussreiche Senatorinnen, Senatoren und Abgeordnete, die genau dahin wollen und die das für ihre Verantwortung halten, für die Zukunft Amerikas und für die Zukunft der Demokratie. Und an der Stelle setzt es an. Das wollen sie verhindern. Dafür braucht es eine Schwächung der Institutionen, des Kongresses und gleichzeitig eine Stärkung des Weißen Hauses, damit an der Stelle Riegel eingeschoben werden können gegen diese Bestrebungen. Und jetzt kam in den letzten Tagen tatsächlich der Vorschlag aus dem Trump-Lager, doch die nächste Steuerreform wirklich radikal zu machen und die Einkommensteuer schlicht abzuschaffen. Und ein Staat, der kein Geld mehr hat, ist ein schwacher Staat. Und je weniger Geld der Staat hat, das steckt ja hinter diesen Steuerreformen auch. Die Schulden, die Donald Trump aufgehäuft hat in seiner ersten Amtszeit, sind gewaltig. Nun sind die durch Joe Biden weiter gestiegen. Aber seine Pläne würden die so in die Höhe treiben, dass der Tag kommt, an dem auch selbst die USA zahlungsunfähig werden. Und ein Staat, der kein Geld mehr hat, ist ein machtloser Staat. Und da gibt es dann diejenigen, die Geld haben, und das sind die Googles und Metas dieser Welt. Die haben dann das Geld, um zu bestimmen. Und um diese Frage geht's bei der Unterstützung. Und bei Elon Musk kommen da natürlich noch was ganz Profanes dazu. Der hat so viele Staatsaufträge vor allem über SpaceX, dass es einfach gut für ihn ist, wenn der Staat ein bisschen gefügiger ist bei der Verhandlung von Verträgen.
Damit biegen wir jetzt sozusagen in die Glaskugel-Passage dieser Podcast-Folge ein. Und zwar möchte ich mit dir kurz über die Zukunft reden. Es klang gerade schon so ein bisschen an. Man könnte die Frage direkt vorwegnehmen, wird eine zweite Präsidentschaft von Trump noch schlimmer? Beim ersten Mal, so sagen viele Leute, hat er selber nicht damit gerechnet, dass er Präsident wird. Es gab nicht wirklich Pläne. Wir erinnern uns alle noch das Chaos. Mir sagte neulich ein deutscher Wissenschaftler, der in den USA lehrt, es gab da aber auch noch die Adults in the room, die so ein bisschen auf ihn aufgepasst haben und das Schlimmste verhindert haben. Diesmal gibt es Pläne, es gibt Konzepte. Ja. Du erwähnst in deinem Buch das schon berüchtigte Konzept Project 2025 von der Heritage Foundation, einem konservativen Think Tank, der auch schon großen Einfluss auf die Agenda von Ronald Reagan hatte in den 80ern. Der hat ein ganzes Programm entwickelt, viele inhaltliche Sachen, aber auch personalpolitische Maßnahmen. Also es geht darum, im Regierungsapparat, in den Behörden, aber auch im Militär. In dem Zusammenhang fiel jetzt neulich auch Trumps Wunsch, er hätte gerne Generäle wie Hitler. Ja. Möglichst viele Leute zu entlassen und durch Trump-Loyalisten zu ersetzen. Besteht die Gefahr bei einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps, dass sich seine Loyalisten, die Make America Great-Fraktion, so tief in die Institutionen eingräbt, dass sie da eigentlich kaum noch rauszukriegen sind? Wir haben jetzt gerade gesehen, wie schwer das in Polen ist. Von Ungarn wollen wir jetzt gar nicht reden, da steht ja auch ein Machtwechsel noch gar nicht an. Aber ist das zu befürchten in den USA, dass sich die Republikaner wirklich die Institutionen zur Beute machen und sie nicht wieder loslassen?
Diese Frage stellen sich maximal die Hälfte der Amerikaner. Für die andere Hälfte der Amerikaner ist das, was du gerade beschrieben hast, das große Zukunftsversprechen, dass da einer kommt und wieder ins Weiße Haus einzieht und genau das tut, nämlich diesen Beamtenapparat endlich mal ausmisten, dass da einer kommt, der endlich wieder dafür sorgt, dass Ordnung herrscht, dass da einer kommt, der endlich wieder auch sagt, wo es lang geht und dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht. Für die ist es ein großes Zukunftsversprechen. Zu sagen, das ist die große Gefahr, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus eintritt, ist aus, ich sage mal, linksliberaler Sicht so gesagt. Und wenn man das jetzt mal dann nimmt, ja, das kann passieren. Aber es gibt, das darf man nicht unterschätzen, in den USA eine sehr, sehr starke Donald-Trump-Nostalgie. Nicht nur bei wirklich strammen Republikanern. Weil vielen, vielen Menschen ging es besser in der Zeit, als er regiert hat. Die Inflation war praktisch null. Die Löhne stiegen. Vor allen Dingen die Gehälter in den unteren Segmenten. Die Menschen, die wenig hatten, haben plötzlich sehr viel mehr Geld verdient. Sie vergessen ihm auch nicht, dass er dafür gesorgt hat, dass zu Beginn der Pandemie, als alle ihre Jobs verloren, als es die Lockdowns überall gab in den USA auch, dass er zum ersten Mal in der Geschichte der USA so etwas wie eine funktionierende Arbeitslosenversicherung eingeführt hat. Es war keine Versicherung, aber es wurde einfach Geld ausgeteilt. Also mein Friseur, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, der sagte, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich bezahlten Urlaub. Und das ist die Erfahrung, die viele machen. Und dann kam ein Joe Biden ins Amt. Die Inflation stieg. Die kam tatsächlich erst, nachdem er da war. Damit hatte er nichts zu tun. Aber naja, gut, die paar tausend Milliarden, die er investiert hat in die Infrastrukturprojekte und dann nochmal das zweite Corona-Paket und dann Inflation Reduction Act und so weiter, das sind schon mehrere tausend Milliarden, haben mit dazu beigetragen, dass die Inflation gestiegen ist, mit ein paar anderen Faktoren wie Ukraine-Krieg und Zusammenbruch der Lieferketten. So, die Leute sagen, weißt du, damals war es so, als Donald Trump da war, bin ich in den Supermarkt gegangen, kostet ein schönes Steak $7. Jetzt gehe ich in den Supermarkt, das gleiche Stück Fleisch kostet $10. Warum soll ich Joe Biden wählen? Benzin war billig, wir hatten kein Problem. Die Löhne stiegen, wir hatten kein Problem. So, diese Nostalgie entsteht da. Und dann ist es ganz vielen eigentlich auch egal, was er denn da auf der Ebene der Beamtenapparate machen. Im Gegenteil, man hofft darauf, dass es weniger Bürokratie geben wird, dass die Dinge einfacher werden. Aber man muss natürlich sagen, wenn man den Beamtenapparat so tief in den Hierarchieebenen austauscht, wie er das vorhat, dann ist das revolutionärer als vieles, was wir in der Vergangenheit irgendwo gesehen haben. Weil sowas kippt man nicht wieder um. Das ist ja auch ein langer Prozess, das macht man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinwegzieht, aber der auch Jahrzehnte braucht, um ihn wieder rückabzuwickeln. Das heißt, wenn ihm das gelingt, so wie bei den Gerichten ja auch, wo er Richter auf Lebenszeit eingesetzt hat, so wird sich eine Donald-Trump-Politik in den Gerichten noch über 20, 30, 40 Jahre durchziehen, dann wird das auch so im Beamtenapparat sein. Stellen wir uns vor, da ist jemand in der Umweltbehörde in einer leitenden Funktion, der heute 30 Jahre alt ist. Der arbeitet bis 70. Das sind 40 Jahre, die der bestimmt, wie die Umweltpolitik in den USA ist. Ein Donald Trump, eine Donald Trump-Frau an der Spitze der EPA. Oder nicht an der Spitze, da wird sie wieder ausgetauscht. Aber in der dritten Ebene, auf der Ebene der Abteilungsleiter, das kriegst du nicht mehr zurückgewickelt. Und da ist das wirklich Revolutionäre. Und das hat er vor. Und die trainieren schon die Leute.
Noch weiter in die Zukunft geblickt, hältst du das System der USA für reformierbar? Also du hast die Gerichte angesprochen, Supreme Court wird wahrscheinlich jetzt für sehr lange Zeit eine konservative Mehrheit haben. Wir haben ein Wahlsystem, das viele archaisch und antiquiert finden, das in der Vergangenheit immer wieder Leute zu Präsidenten gemacht hat, die nicht die Mehrheit der Stimmen haben. Wir haben den ungerechten Zuschnitt der Wahlkreise. Wir haben aber auf einer anderen Ebene auch einen schwindenden Respekt vor staatlichen Institutionen, vor der Einhaltung demokratischer Spielregeln. Ja. Es gibt jetzt schon jede Menge Hinweise darauf, dass die Republikaner eine mögliche Wahlniederlage wieder nicht akzeptieren werden. Besteht für dich Hoffnung, du kennst die USA gut, dass sich da irgendwas zum Besseren wendet?
Also ich habe immer Hoffnung, wenn es um die Amerikaner geht, weil sie haben Schlimmeres durchgemacht in der Vergangenheit. Also Donald Trump ist schon das ist schon eine Nummer. Aber ich meine, der Bürgerkrieg, die Auseinandersetzung um Sklaverei und solche Dinge, das Land wirklich fast zerrissen ist. Auch das haben sie alles überlebt. Da mache ich mir an der Stelle keine Sorgen. Es ist mal schmerzhaft, aber das wird schon kommen. Dieses Wahlsystem wird sich, wenn sie nicht ändern, es gibt ja kein Interesse daran, das zu ändern. Damit kann man ja nichts gewinnen.
Die Demokraten ja, aber sie würden die Mehrheit dafür nicht kriegen.
Sie hätten die Mehrheit nicht und auf der anderen Seite ist es so kompliziert. Und so aufwendig, die Energie will da keiner reinsetzen. Da gibt es wichtigere Projekte. Das ist das eine. Das zweite, die Republikaner haben kein Interesse daran, weil tatsächlich die Tatsache, dass die bevölkerungsarmen Bundesstaaten proportional überversorgt sind mit Abgeordneten im Repräsentantenhaus und Wahlleuten in diesem Electoral College, das spielt ihnen in die Karten. Insofern werden die daran auch nichts ändern. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, wir sagen dann immer, das ist ein archaisches System, sagen wir. Wenn man Amerikanern mal unseren Bundestag erklärt, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Dann sagen die, wie? Das ist doch nicht demokratisch, wenn die Mehrheit im Parlament den Regierungschef wählt und sich der Regierungschef darauf verlassen kann, dass er, weil er ja von der Mehrheitsfraktion gewählt worden ist, er auch immer eine Mehrheit im Parlament hat für seine Politik, dann verliert doch das Parlament ganz und gar seine Rolle als Aufsicht und als Gegenspieler zur Regierung, weil das ist das amerikanische.
Quasi als ein Bruch der Gewaltenteilung wird es dann interpretiert.
Ja, oder? Weil das amerikanische System ist Checks and Balances. Es gibt diese drei Säulen, du hast den obersten Gerichtshof, du hast das Weiße Haus und du hast den Kongress. Und deren Aufgabe ist es, im Kräftemessen miteinander das Beste für die Menschen, die Gesellschaft und den Wohlstand und die Freiheit der amerikanischen Nation herauszufinden. Deren Aufgabe ist es nicht, den Willen der Mehrheit umzusetzen. Und das ist der Vorwurf, den man machen würde. Keiner macht den Vorwurf, aber den man machen würde, dass er sagt, ja, ihr habt ein Prinzip, das heißt die Herrschaft der Mehrheit. Das darf es in Amerika nicht geben. Deswegen auch diese mehr philosophische Auseinandersetzung, sind wir eigentlich eine Demokratie oder eine Republik? wo ganz viele sagen, wir sind keine Demokratie, weil Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit. Wir sind eine Republik, in der die von der Mehrheit gewählten Abgeordneten, Regierungschefs und Richter miteinander ringen, um das Beste herauszufinden. Das ist der amerikanische Ansatz und da will niemand dran.
Also es gäbe noch so viele Themen, über die wir sprechen könnten, sowohl was die USA angeht, als auch was dein Buch angeht. Da steckt noch so viel mehr drin. Aber wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge und ich habe dich ja vorbereitet. Ich bitte meine Gäste immer darum, ein Sachbuch zu empfehlen, kurz vorzustellen, das ihnen besonders gut gefallen hat. Was hast du dir ausgesucht?
Also natürlich habe ich so erstmal an Nexus gedacht, weil das lese ich gerade von Harari. Also, aber dann empfehle ich jetzt nicht, weil das wird überall empfohlen, ist schon ein Spiegel-Bestseller, ist ein tolles Buch. Unbedingt, so wie die anderen von ihm auch. Also, gerne empfehlen möchte ich eines, das schon etwas älter ist, nämlich aus dem Jahr 2013. Das ist von Howard Schultz. Das ist der frühere Chef von Starbucks.
Ah ja.
Und das Buch heißt Onward. In der deutschen Version heißt es, wie ich Starbucks rettete, ohne seine Seele zu zerstören. Und ich hätte es übersetzt mit, wie ich Starbucks rettete, indem ich ihm seine Seele zurückgab.
Ah ja.
Weil es ging um eine Zeit, in der Starbucks erst total gut verdient hat, der Aktienkurs schoss in die Höhe, er ist raus aus dem und dann gingen die Zahlen runter. Es gab eine Wirtschaftskrise Anfang der 2000er Jahre, Zusammenbruch der Internetbubble und so. Und die Leute gingen nicht mehr zu Starbucks. Und er ist dann wieder zurückgekommen und hat untersucht, warum das so ist. Und um das kurz zu machen, der Hauptgrund war, dass man versucht hat, Geld zu verdienen. Und zwar so viel Geld wie möglich. Und hat bei Starbucks Sachen verkauft, wie zum Beispiel mit Käse überbackene Eier und solche Dinge, die dafür gesorgt hat, mit denen man viel, viel Geld verdient hat, die aber das, was Starbucks ausgemacht hat, diesen ganz typischen Geruch. Und Starbucks hatte sich entwickelt zu dem dritten Zuhause. Neben dem eigentlichen Zuhause, der Arbeit, gab es noch mal ein Zuhause außerhalb des Zuhauses, nämlich Starbucks. Aber mit dem Geruch verschwand das und die Leute fühlten sich dann nicht mehr zu Hause. Und dann hat er das alles reformiert gegen den Widerstand ganz, ganz vieler im Unternehmen. Und es gab einen Tag, da hat es nie vorher nicht gegeben, danach auch nicht wieder, da hat er alle Starbucks-Filialen der USA geschlossen an einem Tag. Und alle hatten gemeinsam ein Seminar. Und da wurde ihnen ganz genau gezeigt, wie man den besten Kaffee der Welt macht. Und er hat persönlich jedem Barista die Erlaubnis gegeben, einen schlecht gemachten Kaffee wegzugießen. Straffrei. Und worum es ging, war, ein Unternehmen zu erkennen, wo seine Seele ist. Weil seine These war, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich als Unternehmen authentisch bin. Und dies auch spürbar wird für unsere Kunden. So, warum habe ich das Buch so, und das ist sehr eindrücklich und so. Das habe ich deshalb so verschlungen und hat mich so beeindruckt, weil ich in der Zeit selber 250 Leute in meinen Teams hatte, mit denen ich gearbeitet habe. Wir haben Programme gemacht, wir haben Sendungen gemacht. Und es geht eben nicht darum zu sagen, wir füllen das Programm, sondern es geht eben auch darum, herauszufinden, was ist die Seele unseres Programms? Was macht unser Programm eigentlich aus? Was macht uns erfolgreich? Und das muss man mit den Teams erarbeiten und in der Führung leben. Und da war das Buch ein Schub, der mir ein paar Dinge gezeigt hat. Nochmal so ein paar echte Denkanstöße gegeben hat. Deshalb Onward von Howard Schultz.
Vielen Dank für den Tipp. Der wäre wahrscheinlich für das jetzige Starbucks-Management auch hilfreich.
Unbedingt.
Ich habe zuletzt gelesen, dass das Unternehmen
das
in der
lesen.
Krise ist. Ja. Und ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank, dass
mein
du in den
Vergnügen.
Podcast gekommen bist.
Mein Vergnügen.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.